SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Tag. Die Kinderkliniken laufen voll. Warum und was da jetzt zu tun wäre, darüber spreche ich mit einem Kinderarzt. Außerdem, der Staat zahlt, unterstützt die Bürger bei den Energiekosten und wahrscheinlich auch ungewollt eine ganze Reihe von Unternehmen. Und es ist Welt-AIDS-Tag, Anlass, über die Krankheit und die Nebenwirkungen für Infizierte zu berichten. Das sind drei unserer Themen bis 12:30. Schauen wir zuerst auf die Kinderkliniken. Am Limit, das Gesundheitssystem, das ist nichts Neues. Man gewöhnt sich fast schon daran. Nun schlägt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Alarm, diesmal in Bezug auf die Kinderkliniken. Es war in den Nachrichten. Professor Florian Hoffmann ist DIVI-Generalsekretär und zudem Oberarzt einer Kinderintensivstation in München. Mit ihm habe ich über das Problem gesprochen und ihn gefragt, warum nun dieser Sonderalarm? Was ist da in den Kinderkliniken los?
Wir befinden uns derzeit in Deutschland in einer wirklich katastrophalen Situation, weil wir im Grunde keine freien Betten mehr haben, um akut kranke Kinder aufzunehmen. Und eine Ad-hoc-Umfrage eben in der letzten Woche hat auch nochmals ergeben, dass knapp 40% eben der Betten, die da stehen und eigentlich für kranke Kinder da wären, dass wir diese eben nicht betreiben können und die eben geschlossen sind. Und das bedeutet eben, dass wir mit dem hohen Anfall an akuten Atemwegsinfektionen derzeit nicht genügend Versorgungskapazitäten in Deutschland für kranke Kinder haben.
Also eine Infektionswelle, dazu fast die Hälfte der Betten geschlossen. Warum sind so viele Betten geschlossen?
Diese Betten auf deutschen Kinderintensivstationen sind zumeist gesperrt, weil es an Pflegepersonal fehlt. Das ist ein Prozess, der über die letzten Jahre schon eingesetzt hat und der sich eben jetzt zunehmend aggraviert. Und deswegen kommt so eine Atemwegswelle eben, die ist immer etwa gleich schlimm im Winter, aber die stößt eben auf Kinderkliniken, die immer weniger Betten und eben Kapazitäten haben. Und wir müssen in den nächsten Jahren deswegen ganz dringend eben dieses Problem der Pflege adressieren und nochmal mit allen Politikern, Krankenhausträgern und auch denen, die das Krankenhaussystem finanzieren. Wir müssen in den Dialog treten und nochmal überlegen, wie wir hier mittel- und langfristig aus dieser Misere herauskommen.
Jetzt haben Sie die mittel- und langfristige Perspektive angesprochen. Wie ist es denn kurzfristig? Es steht jetzt ja der Winter vor der Tür. Jetzt haben wir diesen RS-Virus, der unter den Kindern umgeht. Was wäre kurzfristig zu unternehmen?
Ja, kurzfristig müssen wir zum einen natürlich alle geplanten Dinge absagen. Das heißt also geplante Untersuchungen, Operationen und dergleichen müssen abgesagt werden, damit die Kapazitäten für akut kranke Kinder erhöht werden. Akut müssen wir schauen, dass wir eventuell größere Kinder auch in der Erwachsenenmedizin temporär mit behandeln und betreuen. Das heißt also, das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich dass Kinder in Erwachsenenkliniken, aber größere Patienten dorthin bringen, damit wir wieder für die kleinen Kinder mit RSV eben in den Kinderkliniken Kapazitäten haben. Und wir müssen irgendwie versuchen, uns gut abzusprechen und jedes freie Bett eben dann optimal zu nutzen. Und das erfordert wirklich jeden Tag einen unglaublichen Aufwand, wenn man eben den ganzen Tag am Telefon hängt und eben immer nur versucht, wo kriegt man welches Kind unter. Aber das wird die Realität der nächsten Wochen werden.
Also Kinder auf Erwachsenenstationen als einzige Option, um für Entlastung zu sorgen. Jetzt hören wir aber doch auch schon seit Wochen und Monaten, dass auch die Erwachsenenstationen gerade bei den Pflegekräften hoffnungslos unterbesetzt und dadurch überlastet sind.
Absolut. Das ist natürlich auch überhaupt nicht im Sinne der Kindermedizin die Vorstellung, dass eventuell dann auch Erwachsenenpflege in die Kinderklinik wechselt oder eben, dass Patienten in die Erwachsenenmedizin verlegt werden. Aber die Erwachsenenmedizin ist eben entgegen der Kindermedizin nicht ganz so sehr von dieser saisonalen Belastung durch Atemwegsinfektionen im Winter betroffen. Das heißt, in der Erwachsenenmedizin ist deswegen trotz sehr, sehr angespannter Lage die Möglichkeit im Winter doch häufig noch etwas besser, dass man da eben auch mal ein freies Bett bekommt. Aber Sie haben völlig recht, es sind nicht viele Kapazitäten und es sind auch wirklich nur Notfallpläne. Wir reden hier von wirklichen Notfallplänen, die wir jetzt eben innerhalb der Kliniken und der Klinikverbünde dringend machen müssen.
Können Eltern von Kindern zum Beispiel auch etwas dazu beitragen?
Ja, Eltern können leider nur wenig beitragen, denn dieses Virus ist eben einfach höchst ansteckend und in der Regel bringt es irgendwie einer in die Familie und dann stecken sich einfach alle an und eben auch die Kleinstkinder und Babys. Insofern ist es ganz schwer, eine Infektion wirklich zu verhindern und wir wollen auf der anderen Seite ja auch nicht, dass Kinder aus ihrem sozialen Leben jetzt wieder isoliert werden. Das haben wir in der Corona-Pandemie den Kindern schon lange genug angetan und das wünscht man sich für die Kinder auf keinen Fall. Und deswegen kann man eigentlich nur sagen, man kann große Menschenmassen meiden, aber letztendlich die Infektionen kommen aus den Kindertageseinrichtungen, den Kindergärten, den Schulen. Und insofern ist es ganz schwierig, sondern es geht eben darum, wenn ein Kind eben dann eine Atemwegsinfektion hat und eben beginnt, sehr schnell zu atmen oder eben nicht mehr ausreichend trinken kann oder sich eben Eltern Sorgen machen, dass man die Kinder dann eben beim Kinderarzt anschauen lässt und der dann die Kinder gegebenenfalls in eine Kinderklinik einweist.
Mhm. Also kurzfristig müssen wir uns irgendwie durch diesen Winter retten. Jetzt haben Sie schon gesagt, mittelfristig müssten alle an einen Tisch und dann müsste mal endlich eine Lösung her. Wie könnte die denn Ihrer Ansicht nach aussehen? Einfach schlicht mehr Geld ist ja noch keine Lösung.
Schlicht mehr Geld ist nicht die Lösung, aber das System braucht einfach mehr Geld. Also das heißt, es geht los mit, wir müssen Pflege besser bezahlen, denen Fortbildungen bezahlen, die Arbeitsbedingungen müssen besser werden. Wir brauchen Geld im System, um telemedizinische Netzwerke unter den Kliniken aufzubauen, dass wir nämlich auch von einer großen Klinik eine kleine Klinik eben telemedizinisch mitbetreuen können. Denn häufig braucht es nur eine Beratung und dann kann ein Kind vielleicht auch in einer kleineren Klinik bleiben und muss eben nicht verlegt werden in eine größere. Das heißt, alle diese Dinge kosten Geld. Wir müssen Kinderintensivtransportdienste etablieren, um die Kinder, wenn wir sie denn verlegen müssen, von A nach B, um sie dort sicher mit gut ausgebildetem Personal begleiten zu können. Und alle diese Dinge kosten am Ende eben einfach Geld und auch Qualitätsverbesserungen von Arbeitsbedingungen, die kosten einfach. Und deswegen ist Geld der Anfang, aber es wird noch lange dauern, bis man aus diesem Geld dann wirklich fundiert etwas gemacht hat, was beim Kind ankommt.
Qualitätsverbesserungen auch bei den Arbeitsbedingungen, auch für die Pflegekräfte, damit die Ausfälle nicht mehr so hoch sind, dass am Ende wieder 40% der Betten wegen Personalmangels geschlossen werden müssen. Professor Florian Hoffmann war das, DIVI-Generalsekretär und zudem Oberarzt einer Kinderintensivstation in München. Zur Energiekrise. Während es nun langsam an die Auszahlung, Rückzahlung oder Nichtzahlung im Zusammenhang mit der Dezemberhilfe kommt, diskutiert man in Berlin weiter über die Folgeregelung, die sogenannten Preisbremsen für Strom, Gas, Fernwärme. Wie oft bei solchen gut gemeinten Verbraucherentlastungen besteht allerdings die Gefahr, dass sich einzelne Gruppen oder in diesem Fall auch die Energieunternehmen auf Kosten des Staates die Taschen vollmachen. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Kaum ein Stromkunde, dem in den vergangenen Wochen nicht eine Preiserhöhung ins Haus geflattert ist. Bei MVV Energie in Mannheim sind ab Januar in der Grundversorgung knapp 45 Cent fällig, statt bisher 27 Cent je Kilowattstunde. Beim sächsischen Energieversorger NVIRM sind es 48 statt bisher 28 Cent. Bei Rheinenergie in Köln klettert der Preis auf 55, bei den Stadtwerken München gar auf knapp 62 Cent. Steffen Arter kann da nur mit dem Kopf schütteln. So große Unterschiede sind für den Geschäftsführer der Stadtwerke im hessischen Dreieich nicht erklärbar.
Natürlich verfolgt jedes Unternehmen eine eigene Beschaffungsstrategie, aber diese extreme Spreizung der Preise, die wir momentan sehen, ist energiewirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr zu begründen.
Alle Erhöhungen werden just zu dem Termin wirksam, an dem die Gas- und Strompreisbremse kommen soll. Für 80% des bisherigen Verbrauchs übernimmt dann der Staat die Kosten, die über 12 Cent bei Gas und über 40 Cent bei Strom liegen. Die Notwendigkeit, dem eigentlichen Auftrag folgend, die Energiepreise bestmöglich zu kalkulieren, bestehe für die Versorger somit nicht mehr, sagt Arter.
Ich denke, Mitnahmeeffekte können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Sprich, es könnten schon mal ein paar Cent draufgelegt werden. Der Staat zahlt ja. Eine Gefahr, die grundsätzlich auch in der Ampelkoalition gesehen wird.
Das ist natürlich ein sehr relevanter Punkt, auf den man achten muss,
sagt die Grünen-Politikerin Ingrid Nestle. Genau aus diesem Grund sollen zusammen mit der Einführung der Preisbremsen die Kontrollmöglichkeiten durch das Kartellamt gestärkt werden.
Es ist festgelegt, dass Unternehmen die Preise nur in dem Maße erhöhen dürfen, wie sie es tatsächlich mit marktlichen Daten unterlegen können. Und im Zweifelsfall müssen die Unternehmen das beweisen, dass sie es getan haben. Das ist, würde ich sagen, ein ungewöhnlich starker Paragraph an dieser Stelle.
Ein wichtiger Punkt, sagt auch CDU-Vize Andreas Jung. Doch bei den aktuellen Plänen der Ampel hat er Zweifel, dass ungerechtfertigte Preiserhöhungen auch wirklich bestraft werden.
Wer hier überzieht, der muss auch Konsequenzen fürchten. Das ist der Anspruch jetzt an die gesetzliche Regelung, die jetzt auf den Weg gebracht wird, ja für das nächste Jahr. Deshalb halten wir es für notwendig, dass man da nochmal genau drauf guckt.
Natürlich könne auch jeder Kunde etwas gegen übergroße Preiserhöhungen tun und den Anbieter wechseln, sagt Andreas Mieltretter, SPD. Schließlich gelte der Preisdeckel ja nur für 80% des bisherigen Verbrauchs. Für den Rest mache es schon einen Unterschied.
Ob ich einen Tarif habe beim Versorger, der vernünftig vorgesorgt hat für eine solche Lage, der dann vielleicht knapp über 40 Cent liegt, und einem Tarif, der eben bei 60, 70, 80 Cent liegt, das wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher einen konkreten Unterschied im Geldbeutel machen. Und deswegen wird der Wettbewerb auch weiter so funktionieren.
Das allein reicht dem FDP-Energiepolitiker Michael Kruse aber nicht aus. Bei Kunden, die, wie von allen gewollt, kräftig Gas oder Strom sparen, seien die Anreize zum Anbieterwechsel gering.
Deswegen beraten wir im Moment intensiv über Instrumente, die auch für diejenigen, die viel sparen, einen solchen Anreiz bieten und natürlich auch den Wettbewerbsdruck bei den Unternehmen möglichst hochzuhalten, auch weiterhin auf günstige Preise zu setzen.
Und von der nationalen Hilfe zur internationalen Krisen, Kriege, Klimawandel. Es gibt viele Anlässe, die eine internationale Nothilfe nötig machen. Und weil der Mensch ja ein so unglaublich intelligentes Wesen ist, gibt es jedes Jahr mehr Notwendigkeiten, mehr Kriege, mehr Klimakatastrophen und so weiter. Nur leider gibt es nicht unbedingt mehr Geld, um deren Folgen zu begegnen. Katrin Hondl berichtet über die Prognosen und Planungen der UN-Nothilfe, die eigentlich eine Rekordsumme von den Geberländern voraussetzen würde. Eigentlich.
51,5 Milliarden Dollar benötigen die Vereinten Nationen im kommenden Jahr für dringend notwendige humanitäre Hilfe weltweit. Der Bedarf sei erschreckend hoch, sagte UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffiths vor dem Hintergrund der extremen Ereignisse von 2022. Die extremen Ereignisse, das sind Dürren und Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels, die immer noch anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie und vor allem der russische Angriffskrieg in der Ukraine.
I had thought going into 2022 that we would be devoting most of our time in humanitarian discussions on the climate.
Ich hatte gedacht, so Griffiths, dass wir 2022 in der humanitären Hilfe vor allem mit den Auswirkungen des Klimawandels zu tun haben würden. Wie Sie wissen, kam es anders. Seit im Februar der Krieg in der Ukraine begann, ist unsere Aufmerksamkeit noch auf ganz andere Dinge gelenkt worden.
Took the world's attention and our attention onto those other matters.
Und vor allem auf immer mehr Menschen in Not. 339 Millionen Menschen, so die Berechnung des UN-Nothilfebüros, werden 2023 auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Das sind 65 Millionen mehr als in diesem Jahr.
The 339 million people is equivalent to the third.
339 Millionen Menschen, das wäre nach China und Indien das drittbevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist eine gewaltige und deprimierende Zahl. Allein in Äthiopien, Afghanistan und der Demokratischen Republik Kongo sind über 83 Millionen Menschen in akuter Not. Die Vorstellung des Finanzierungsplans des UN-Nothilfebüros ist auch ein Appell an Geberländer wie Deutschland. Denn der finanzielle Bedarf steigt, aber die Spenden der Mitgliedsländer stagnieren. Das Loch in den Kassen der Hilfsorganisationen wird also größer. 2022 kam nicht einmal die Hälfte des benötigten Geldes zusammen. Und es gibt große Unterschiede bei der Finanzierung von Hilfsprogrammen. UN-Nothilfe-Koordinator Griffiths.
Ukraine, of course, has been very well funded in terms of humanitarian support. We're pleased about that.
Der humanitäre Bedarf für die Ukraine wurde natürlich sehr gut gedeckt und das freut uns sehr. Bislang hat das nicht zu einer wesentlichen Verringerung der Mittel für andere Bereiche geführt, aber ich weiß nicht, ob das aufrechterhalten werden kann. Es gibt Länder, wo nur 16, 17, 20% des Bedarfs gedeckt sind, im Gegensatz zu 80 oder 90% an anderen Orten. Das verstehen viele von uns nicht. Die Vereinten Nationen würden gerne mehr Mittel in die Entwicklungshilfe stecken, nachhaltige Unterstützung leisten und Strukturen aufbauen. Doch da sei die Finanzierung noch schwieriger, sagt Griffiths. Die Folge sei, dass einzig humanitäre Nothilfe geleistet werde und sich die Lage von Jahr zu Jahr verschlechtere. Ich fürchte, das kommende Jahr wird all die Entwicklungen, die wir momentan sehen, noch beschleunigen. Ich hoffe deshalb, dass 2023 ein Jahr der Solidarität wird, so wie 2022 ein Jahr des Leidens war.
Die UN bräuchten die Rekordsumme von rund 50 Milliarden Euro, um im kommenden Jahr der meist menschgemachten Not der Menschen weltweit begegnen zu können. Helfen könnte allerdings auch mehr Aufmerksamkeit, um zumindest die eine oder andere Notlage überhaupt nicht erst entstehen zu lassen oder ihr frühzeitig zu begegnen, solange noch nicht ganz so viele Menschen davon betroffen sind. Das würde jede Menge Geld sparen. Aber auch das mit der Aufmerksamkeit der Menschen ist so eine Sache. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist von AIDS zum Beispiel kaum noch die Rede. Dabei ist HIV weltweit immer noch ein großes Problem. Mehr als 38 Millionen Menschen sind infiziert. Jedes Jahr stecken sich global rund 1,5 Millionen neu an. Immerhin, die Zahl derjenigen, die mit den nötigen Medikamenten versorgt werden, steigt. Und das nicht nur in den westlichen Industrienationen. Unsere Medizinredakteurin Ulrike Till über die aktuelle Situation in Deutschland.
Laut Robert-Koch-Institut haben sich vergangenes Jahr in Deutschland rund 1800 Menschen neu mit dem HIV-Virus infiziert. Das sind genauso viele wie 2020. Interessant ist ein Blick auf die Details. Bei schwulen und bisexuellen Männern gehen die Ansteckungen weiter zurück. Eine erfreuliche Entwicklung. Unter Drogenabhängigen haben sich dagegen seit 2010 immer mehr Personen infiziert. Inzwischen stagnieren die Zahlen. Die Deutsche AIDS-Hilfe ist besorgt, weil gerade in dieser Gruppe vermutlich eine Reihe von Betroffenen gar nicht wissen, dass sie HIV-positiv sind. Sie können besonders leicht andere anstecken. Die AIDS-Hilfe führt das auf mangelnde finanzielle Unterstützung von Projekten der Drogenhilfe zurück. Vielen Einrichtungen fehlt unter anderem das Geld für sterile Spritzen. Winfried Holz, Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe, sagt daher steigende Infektionszahlen in den nächsten Jahren voraus und fordert dringend eine solide Finanzierung. Auch leicht erreichbare Testangebote müssten unbedingt ausgebaut werden. Noch immer wird in Deutschland ein Drittel der HIV-Diagnosen erst gestellt, wenn bereits AIDS oder ein fortgeschrittener Immundefekt aufgetreten sind. Das ist deshalb bedenklich, weil eine späte Diagnose auch die Behandlung herauszögert. Und erst mit Beginn der Therapie sind HIV-positive Menschen für andere nicht mehr ansteckend. Die AIDS-Hilfe macht sich auch für eine verbesserte vorbeugende Behandlung stark. Menschen mit besonders hohem Infektionsrisiko können sich seit 2019 das Medikament Truvada verordnen lassen. Wer die Pillen konsequent schluckt, ist damit vor einer Ansteckung geschützt. Mediziner sprechen von Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Das Robert-Koch-Institut stellt allerdings fest, dass in Deutschland noch längst nicht alle davon profitieren, die für die Behandlung in Frage kommen. Die AIDS-Hilfe kritisiert das massiv und fordert eine flächendeckende, unkomplizierte Versorgung. Im Moment seien die Hürden der vorbeugenden Behandlung auch für Ärztinnen und Ärzte noch viel zu hoch.
In Deutschland sinkt die Zahl der HIV-Neuinfektionen seit Jahren, aber immer noch sterben auch bei uns Menschen an dieser Krankheit, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Und viele werden wegen ihrer Erkrankung ausgegrenzt. Ursache sei oftmals, dass sich noch immer viele Vorurteile hartnäckig halten und es in der Bevölkerung noch immer ein großes Unwissen gebe, beklagen Experten der AIDS-Hilfe Karlsruhe. So sei vielen Leuten zum Beispiel gar nicht klar, dass HIV-positive Menschen, die medizinisch therapiert werden, nicht ansteckend sind. Unsere Reporterin Susanne Bühler über das Leben mit HIV und die alltägliche Diskriminierung von Betroffenen, insbesondere auch von Frauen, die Kinder haben.
Petra Aksamit arbeitet seit 30 Jahren bei der AIDS-Hilfe Karlsruhe. Sie leitet dort eine Selbsthilfegruppe für HIV-positive Frauen. Und sie kennt die typischen Probleme von Frauen, die Familie und Kinder haben und trotz ihrer HIV-Diagnose ein möglichst normales Leben führen wollen.
Also wir hatten wirklich auch schon eine Situation vor ein paar Jahren. Da wurde die HIV-Infektion einer Mutter bekannt in dem Stadtteil, wo sie lebten. ja, das war dann so, dass die Kinder nicht mehr mit anderen Kindern spielen durften auf dem Spielplatz. Es gab Diskriminierung im Supermarkt, also die Familie ist letztendlich dann weggezogen.
Stigmatisierung im Alltag, das erleben auch im 21. Jahrhundert immer noch viele HIV-infizierte Frauen. Die meisten trauen sich daher nicht, ihre Erkrankung öffentlich zu machen. Denn in der Gesellschaft ist das Thema bis heute ein Tabu, bedauert Petra Aksamit. Sie rät daher betroffenen Frauen auch nicht unbedingt dazu, sich vorschnell zu outen.
Also wir raten nicht pro und auch nicht dagegen, sondern wir gucken uns gemeinsam, jetzt gerade in dem Fall mit der Frau, ihre Lebenssituation an. Auch muss es unbedingt sagen, gibt es Gründe dafür, dass sie sich outen sollte. Aber die Entscheidung letztendlich, ob sie es macht oder nicht, trifft jede Frau in dem Fall für sich alleine.
Auch dass HIV-positive Frauen problemlos gesunde Kinder bekommen können, sei vielen Menschen gar nicht bewusst, so die AIDS-Hilfeberaterin. Medizinisch sei dies heute, anders als früher, kein Problem mehr, erklärt auch Franz Mostaff, der in Karlsruhe eine Schwerpunktpraxis für HIV- und AIDS-Erkrankungen betreibt.
Klare Aussage, eine HIV-positive Frau kann auf normalem Weg empfangen und ein Kind gebären. Immer unter der Voraussetzung, dass sie mit Medikamenten gut eingestellt ist und dass die Viruslast dauerhaft unter 50 pro Mikroliter ist.
Das gelingt durch spezielle Medikamente, die die Anzahl der Viren im Blut stoppen und das Abwehrsystem stärken. Dann sei für Mütter sogar Stillen möglich, ohne eine Ansteckung des Kindes mit dem HIV-Virus zu riskieren, so Franz Mostaff. Sind die Kinder da, kommen andere Sorgen dazu, weiß AIDS-Beraterin Petra Aksamit.
Dann kommt irgendwann auch die Situation, wo die Frauen sich überlegen, sage ich es meinem Kind und wann sage ich es ihm, wie sage ich es ihm. Das sind dann schon belastende Momente, die jetzt eine Mutter mit HIV auch unterscheiden von einer nicht infizierten Frau.
Für die Kinder könne das bedeuten, eine Art Familiengeheimnis mit sich herumzutragen.
In dem Fall biete ich auch Unterstützung an, wenn es darum geht, die Kinder über die HIV-Infektion der Mutter zu informieren.
Die anhaltende Diskriminierung von Betroffenen ist auch für den Arzt Franz Mostaff heute noch das größte Problem. Medizinisch hat sich vieles verbessert.
Wenn die Patienten rechtzeitig zu uns kommen und die Abwehrlage noch gut ist, das Immunsystem nicht geschwächt ist durch das HIV-Virus, ist das kein Problem. Da können wir erfahrungsgemäß alle Leute gut behandeln und sie zu einer wahrscheinlich normalen Lebenserwartung bringen.
Und jetzt kommen wir zu unserem täglichen Wirtschaftsgespräch. Wie geht es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Land? Was beschäftigt sie? Welche Probleme haben sie? Das versucht der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, jährlich in seinem Gute-Arbeit-Report herauszufinden. In diesem Jahr lag der Fokus auf dem Thema Digitalisierung. Also, wie erleben die Beschäftigten die digitale Transformation am Arbeitsplatz? Lena Stadler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat sich die Studie angeschaut. Frau Stadler, wie lautet denn die Quintessenz?
Also unterm Strich bleibt hängen, viele Arbeitnehmer sehen sich durch digitale Arbeitsmittel eher mehr belastet, als dass sie ihnen die Arbeit erleichtern. Also in Zahlen heißt das, 40% der Befragten sehen eine größere Belastung und nur 10% sehen sich durch digitale Arbeitsmittel entlastet. Und der Rest, also die Hälfte, hat angegeben, die Arbeitsbelastung sei in etwa gleich geblieben. Und ich fand es ganz bemerkenswert, denn eigentlich sollte Digitalisierung bei der Arbeit mit dem Anspruch verbunden sein, die Beschäftigten zu entlasten, ihnen die Arbeit ein bisschen leichter zu machen, zum Beispiel durch digitale Terminplanung oder andere softwaregesteuerte Arbeitsabläufe, durch elektronische Kommunikationsmittel wie E-Mail oder eben das Handy. Aber wie gesagt, es wird eben dann doch eher als Belastung empfunden.
Aber woran liegt das denn konkret? Was haben die Beschäftigten als Gründe für die Mehrbelastung angegeben?
Also für die meisten liegt das Problem bei einer größeren Arbeitsmenge, die sich durch die Digitalisierung ergibt. Es muss in derselben Zeit mehr geschafft werden als früher. Ein weiterer Grund, sie fühlen sich mehr fremdbestimmt. Also die Technik lässt ihnen wenig Freiraum für eigene Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn vernetzte Geräte oder eine elektronische Routenplanung das Tempo vorgeben, dann hat man einfach keine Wahl, langsamer zu machen. Und dann wurde noch genannt, man muss mehr Multitasking machen, also mehrere Sachen gleichzeitig. Und dass das nicht gesund ist, das wissen wir schon aus früheren Studien. Und übrigens sind auch Videokonferenzen ein Problem für viele. Das hat ja während Corona massiv zugenommen. Und 3/4 der Befragten sagen, sie haben jetzt mehr Besprechungen als früher. Also auch wieder eine Verdichtung der Arbeit.
Nach schöner neuer Arbeitswelt klingt das erstmal nicht. Gibt es denn Lösungsansätze?
Das können wir jetzt hier nicht klären. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Da könnten wir wahrscheinlich mehr als eine Stunde gut drüber reden. Aber was der DGB jetzt aus dieser Studie zieht, beziehungsweise die DGB-Chefin Jasmin Fahimi, ist, dass die Ergebnisse der Studie eben als Alarmsignal zu sehen sein sollten. Und sie fordert die Betriebe und Firmen auf, die Mitarbeitenden mehr mitbestimmen zu lassen, wie eben digitale Arbeitsmittel eingesetzt werden könnten bei der Arbeit.
Jetzt haben wir lange über die Arbeitswelt gesprochen. Zum Schluss noch kurz an die Börse. Was bewegt die Märkte?
Also immer noch die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Der hat angedeutet gestern, dass die Fed schon diesen Monat Tempo aus der Leitzinserhöhung nehmen könnte. Und das beflügelt auch den deutschen Leitindex DAX. Der legt gut ein 0,5% zu und steht im Plus bei 14.490 Punkten.